Der Herr sagt, ich bin hier heute Abend und du bist hierher gekommen, weil du einen Wunsch in deinem Herzen hast. Und der Herr sagt, ich bin hier, um die Wünsche deines Herzens zu erfüllen. Es ist jemand oder solche, die haben ganz bestimmtes Anliegen. Und der Herr sagt, ich werde es erfüllen. Vertraue ihm, vertraue ihm, vertraue ihm. Er ist hier, Jesus ist hier. Und das ist gut. Gut, naja, letzten Sonntag, da hatten wir ja so einen Marathon-Gottesdienst. Im Nachhinein habe ich gedacht, ich hätte es zweiteilen sollen, also nicht mich zweiteilen. Aber gut, wir sind vorangekommen, wir sind durchgekommen. Der Herr ist da heute Abend. Er wird mit dem durchkommen, was er möchte. In unserem Leben kann er natürlich immer nur das tun, was wir zulassen. In dem Maße, wie wir Dinge zulassen, wird er es auch tun. Natürlich ist er allmächtig. Er könnte uns in die Knie zwingen, selbst wenn wir einen Stahlstab an unsere Knie gebunden haben, sagen, ich beuge meine Knie nicht. Also der Herr ist allmächtig. Der kann Knie mitsamt dem Stahl beugen, glaub's mir. Er könnte es, aber davon hat er nichts. Er will nicht unsere stahlgestählten Knie, sondern er will unsere Herzen. Amen. Er will unsere Herzen. Wir haben letzte Woche uns den Bibelvers, die Jahreslosung angeschaut. Oder das war der Eingangspunkt. Ich bin ja in eine andere Ausführung gegangen. Zum Schluss, wie ihr es ja auch in der vergangenen Woche beim Lesen des Buches Daniels festgestellt habt, die zwei Geschichten, die ich am Schluss nahm, Daniel in der Löwengrube oder die drei im Feuerofen, das habt ihr dann im Laufe der Woche ja auch alles gelesen. Und war interessant zu sehen. Ich will nur kurz noch darauf eingehen und dann einen Schritt weiter. Wir lesen solche Geschichten von Daniel, von seinen drei Freunden, von Paulus. Und wir sagen, wow, wie haben die Gott erlebt? Wie die Gott erlebt haben und welch ein Wunder haben sie erlebt? Aber weißt du, wie sie es erlebt haben? Sie gingen aufs Äußerste. Wir sind ja als westliche Christen so leidensscheu, wenn wir Zahnweh haben, dann meinen wir müssten eine Woche krankgeschrieben werden. Dabei kannst du zum Zahnarzt gehen, der bohrt das. Du sagst, ich habe kein Vertrauen zum Zahnarzt, komm zu mir, ich habe eine Bohrmaschine. Also wir haben doch so viele Möglichkeiten, dieses Problems herrhaft zu werden. Also da muss man sich ja jetzt kein Kopf machen. Aber weißt du, wir gehen in unserer Leidensscheuheit, wir gehen bis zu einem gewissen Punkt und weiter will ich dann jetzt nicht gehen. Aber du musst dir schauen, da ist dieser Daniel, von ihm wird gesagt, oder ihr habt die Geschichte gelesen, das sind hungrige Löwen in diesem Loch, in diesem Gehege, in dem die Löwen waren. Und die hatten nicht vorher schon mal ein Lamm oder eine Ziege zu fressen gekriegt. Das waren hungrige Tiere. Die waren ausgehungert. Du siehst hinterher, als Daniel befreit wird, da sagt der König, die dir, Daniel, so übel mitspielen wollten, diese Männer, diese Intriganten da, diese Verleumder, schnappt sie, sagt der König, das war nicht Daniel, das hat auch nicht Gott gesagt, das hat dieser König gesagt. Das war ja kein gläubiger König, war ja ein heidnischer König. Und dieser König hat gesagt, schnappt diese Männer, die dieses Üble über Daniel gesprochen und getan haben, schnappt ihre Kinder, sagt der König, ihre Frauen und ihre Kinder, die ganzen Familien und schmeißt sie jetzt alle in die Grube, zu den Löwen zum Fraß vor. Und du hast gelesen, was da steht. Sie berührten noch nicht den Boden. Und da weißt du auch, wie viele Löwen da drin waren. Denn es waren mehrere Männer, Frauen und ihre Kinder. Und der König hat gnadenlos Gericht geübt. Da denke ich, ich bin so froh, dass ich unter der Gnade Gottes bin. Denn du und ich haben es schon oft verdient, den Löwen zum Fraß vorgeworfen zu kommen. So wie wir gewesen sind, was wir getan haben, es ist Gnade Gottes, es ist nicht deine und meine Coolness, dass wir hier stehen, es ist Gnade Gottes, dass du noch nicht gefressen wurdest. Danke Gott, am besten jeden Tag auf den Knien, dass du noch nicht von den Dämonen gefressen wurdest, bei den Möglichkeiten, die du ihnen gibst, jeden Tag dich zu fressen. Hallo? Wir sind Gott sei Dank unter der Gnade Gottes. Aber weißt du, diese Männer, Frauen, Kinder, sie waren noch nicht auf dem Boden angekommen. Und dann heißt es, in der Luft haben die Löwen schon sie in Empfang genommen, in der Luft ihre Knochen zerbrochen und ihr Fleisch zerfetzt. Jeder hat gesehen, ein bisschen abzukriegen. Und weißt du, Daniel hat gesagt, ich werde Gott nie verleugnen, ich werde das nicht tun. Dann, wenn man von mir erwartet, dass ich Gott abschwöre, dass ich Gott verlasse, nein, dann sterbe ich lieber. Ich weiß, mein Gott kann mich retten. Ich weiß, er kann mich rausholen. Daniel schreibt ja am Schluss auch, es wird eine Auferstehung geben in seinem Buch. Ich weiß, dass mir das alles passieren kann. Und sagt, dann werde ich lieber sterben. Aber ich werde nicht meinem Gott in den Rücken fallen. Ich werde ihn nicht verleugnen. Und er lässt sich reinwerfen. Ihr kennt die Geschichte. Löwen das Maul zu. Diese hungrigen Viecher sind auf einmal Lamm wie, lammfromm wie Schoßhündchen. Ja? Sie tun ihm gar nichts. Und er kommt wieder raus. Und was hat er erlebt? Ein Wunder der Befreiung. Und was hat er noch erlebt? Dieser König sagt, mein ganzes Reich, das ganze Medo-Persische Reich, wir alle werden jetzt diesen Gott Daniels anbeten. Das war per Gesetz. Du sagst, weißt du, es ist eins zu beten, Gott, wir wollen, dass ganz Deutschland dich anbetet. Aber es ist auch eine andere Sache, dein Leben hinzugeben und zu sagen, ich gehe mal bis aufs Äußerste, damit der Name Gottes in diesem Land auch durch mich verherrlicht wird. Das ist ein ganz anderer Punkt. Zu beten darüber ist fromm. Sich im Gemeindesaal zu verstecken und zu fasten ist auch noch fromm. Fromme Lieder zu singen, das bringt das alles nicht. Es bringt die Radikalität des Lebens, dass ich aufstehe und Menschen achte, auch ihr als Brüder, dass ihr Schwestern achtet. Manche werden oft sehr belästigt und du musst diese Belästigung aufhören. Gott ist darüber nicht erfreut, muss ich ehrlich sagen. Er ist darüber nicht erfreut. Hallo? Wenn wir Frauen belästigen, dann beweisen wir, dass Gott uns scheißegal ist. Ich sage Gott ins Angesicht, ich verachte dich, Gott. Gott hat gesagt, Ehre, achte die Schwestern, schütze die Schwestern, achte auf sie. Und ich gehe und tue, was ich will. Ich lebe meine Lust und Laune aus. Gott sagt, hey, du achtest mich, du bist ein Lügner. Bitte sage nie wieder, dass du mich achtest, denn du tust es nicht, denn du gehorchst nicht meinem Wort. Du schützt nicht. Hallo? Und dann wollen wir diese Welt verändern. Funktioniert nicht so. Okay? Also bitte da. Dann ist diese drei, Sadrach, Mesach, Abednego, ja, siebenmal heißer der Feuerofen. Ja, siebenmal heißer. Und dann werden sie in den Feuerofen geworfen. Der Ofen war so heiß, dass die Männer, es waren die stärksten aus der Armee des Königs, dass diese Männer am Eingang des Ofens tot, vor Hitze tot zusammenfielen. Und sie schmeißen diese drei Jungs da rein. Und der König sagt, wollen wir mal sehen, ob dein Gott dich erretten kann. Wollen wir das mal sehen? Dann sagen diese Jungs, wir wissen, dass Gott in der Lage ist, uns zu erretten. Wir wissen, dazu ist er in der Lage. Wenn er es tut, werden wir ihn anbeten. Sollte er uns nicht erretten, werden wir ihn auch anbeten. Es wird nichts an unserer Haltung Gott gegenüber ändern. Ob wir nun verbrannt werden oder am Leben bleiben. Es ändert nichts daran. Wir werden uns zu Gott halten. Gott, wenn du mich beschützt, wenn du mir einen guten Job gibst, wenn du mir eine gute Wohnung, wenn du, Gott, dann werde ich dir auch dienen. Hallo, wer sind du und ich, dass wir mit Gott Verhandlungen führen? Hallo? Wir denken so, Gott sitzt auf der Bank und jetzt müssen wir mal mit ihm verhandeln. Nee. Er ist Gott. Und wenn wir Gott wieder Gott sein lassen, dann passieren auch wieder göttliche Dinge. Aber wir tun ja meistens nur menschliche Dinge. Und haben dann auch nur menschliche Resultate. Aber diese drei, weißt du, dieser, äh, dieser König, als dann die drei Jungs da im Feuerofen sind, was sagt denn dieser König bei uns? Ihr habt es ja gelesen. Siehe, haben wir nicht drei reingeworfen? Ich sehe vier. Das ist ja, unsere Bibeln sind ja so, auch so leicht leserlich übersetzt. Siehe, aber wenn du mal in den Grundtext reinschaut, der König steht da, guckt in diesen Feuerofen. Und wenn du im Grundtext schaut, dann heißt es auf einmal, ha! Ha! Da sind vier! Der sagt nicht, siehe, es sind vier. Der ist überwältigt, der ist erstaunt. Ha! Der eine sieht aus wie Gott. Ha! Ha! Okay, er sieht aus wie Gott. Der sieht aus wie ein Gottessohn. Und dann kommen sie raus. Und was will? Gott kommt Ehre zu. Weißt du, sie hätten kein Wunder erlebt, wenn sie vorher gekniffen haben. Wir haben vom Herrn den Eindruck, dass wir doch lieber zu Hause vom Kohleofen sitzen und nicht vor diesem feurigen Ofen. Wäre nichts passiert. Weißt du, warum in deinem Leben und meinem Leben oft so wenig passiert? Weil wir nur bis an das Menschen Machbare, Erträgliche rangehen. Was haben wir von Paulus gehört? Er hat uns aus einem sehr großen Tod gerettet. Und Paulus sagt, wir haben uns gegenseitig verabschiedet, es war Schluss, dass wir uns gegenseitig zugeredet haben, das hat nichts genützt, das hat uns überhaupt nichts geholfen, dieses sich auch selbst ermuntern. Er sagt, wir hatten mit dem Leben abgeschlossen, haben wir letzte Woche gelesen. Wir haben abgeschlossen. Und dann heißt es, dass Gott uns rausgerissen, mit Gewalt rausgezerrt hat aus dieser Situation. Das hätten sie nicht erlebt. Wir sagen, boah, wie Gott die gerettet hat, Paulus und seine Mitarbeiter, wie hat Gott die gerettet, wie stark, wie super. Aber weißt du, sie haben nicht gekniffen, sie waren nicht abgehauen. Sie standen da und sagten, jetzt werden wir sterben. Und Paulus schreibt, und wir haben dann gesagt, ja, wir werden jetzt sterben, dann werden wir vor ihm erscheinen, aber wir haben einen Trost, es gibt eine Auferstehung der Toten und wir glauben, er wird uns dann auferwecken. Sie hatten wirklich abgeschlossen und Gott hat sie errettet. Jesus selber sagte zu seinen Jüngern, bevor er seinen Leidensweg antrat, in Johannes 16, Vers 33, etwas in Bezug auf Angst und Bedrängnis. Er sagte ihnen, schildert ihnen verschiedene Dinge und sagte in Vers 33, Johannes 16, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Luther, glaube ich, sagt Angst. Das Bedrängnis heißt Klipsis. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. In der Welt werdet ihr bedrängt. Wir werden bedrängt, manchmal von Menschen. Wir werden geistlich bedrängt. Da sind Anfechtungen, da sind Herausforderungen, da sind Anfechtungen im Leben, von denen wir sagen, Mensch, wie werde ich das überstehen? Da sagt der Paulus im Hebräerbrief, du musst noch mal ein Stück mehr widerstehen. Weil er sagt, ihr habt noch nicht widerstanden bis aufs Blut in dem Kämpfen gegen die Sünde. Ihr habt noch nicht widerstanden bis aufs Blut. Das heißt, im Extremfall widerstehst du und lässt lieber zu, dass es dir dein Leben kostet. Das ist, was er sagt. Ihr habt noch nicht widerstanden bis zum Hals ab, Kopf ab. Ihr habt noch nicht widerstanden. Ihr habt widerstanden, solange, das kann ich jetzt noch aushalten. Das andere gut, dann falle ich lieber. So, ihr habt noch nicht widerstanden. Und Jesus sagt, es ist ganz normal, dass wir Angst haben. Glaubst du, dass dieser Daniel keine Angst hatte? Der hatte Angst. Hey, wenn man mich da vor ein Loch stellt, vor hungrigen Löwen und sagt, Herbert, da fliegst du gleich rein, die schmeißen wir da gleich rein. Dann will ich nur sagen, oh, Halleluja, ich habe nur Glücksgefühle. Ich weiß nicht, was in der Situation speziell geschehen wäre, aber ich vermute mal, ich hätte Angst. Auch in dem Wissen, ich werde jetzt gleich beim Herrn sein. Halleluja. Aber trotzdem, was dann ja vielleicht beruhigend ist, dass du weißt, die sind sehr hungrig und die machen nur einen Biss und du merkst nicht groß was. Aber fort bist du dann trotzdem. Der Ofen ist sehr heiß, aber einmal zack rein und dann merkst du nichts mehr. Weißt du, in der Welt haben wir Bedrängnis. Paulus schreibt in seinen Briefen, ich gehe durch viele Ängste, er schreibt sogar durch nicht nur Tlipsis, Bedrängnis, Trübsal. Ich gehe durch viele, er sagt, ich bin zu euch in Phobie gekommen, in Angst. Mir ging es so, am liebsten wäre ich davon gelaufen. Phobie ist Angst und Schrecken, so Angst und verschreckt werden, dass man am liebsten abhauen möchte. Das erlebte Paulus. Das erleben wir im Leben manchmal. Und da müssen wir das auch nicht schönreden. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Das lässt sich alles gut reden, solange keine Mauer da ist. Wir sind im Gott. Wenn der Pastor sagt, hey, mit meinem Gott springen wir über die Mauern. Jetzt seid ihr ja schon ein bisschen geimpft, ja? Aber die meisten Leute sagen, Amen. Wenn ich ganz unvoreingenommen irgendwo hingesage, du, mit meinem Gott springen wir über die Mauern. Alle sagen Amen. Aber was ist, wenn die Mauer vor deinem Leben ist? Springst du dann oder klagst du dann? Das ist der Punkt. Wie verhalte ich mich in dieser Situation? Ja? Wenn wir sagen, hey, in ihn haben wir alle Zeit den Sieg. Amen, Pastor. Amen, wir haben den Sieg. Aber das heißt, du wurdest vorher bedrängt. Man hat versucht, dich platt zu machen. Man hat dich versucht, in den Schwitzkasten zu kriegen. Man hat versucht, dich am Boden zu halten. Und du hast gesagt, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich stehe auf. Oder man hat dich untergekriegt, du bist am Boden gewesen. Und du hast gesagt, ich stehe trotzdem auf. Ich stehe wieder auf. Du bist 5-mal gefallen, dann stehe ich wieder auf. Das ist Mut. Da beweist du, ich bin auf der Siegerseite. Wenn jemand nicht im Sieg ist, der bleibt liegen. Sagt, wird nichts, ich bin nichts, es tauge nichts, es wird nichts. Aber wenn du sagst, ich habe mit Gott den Sieg. Ja, ich bin jetzt in diesem Moment überwältigt worden. Ja, ich bin so gefallen. Aber ich stehe wieder auf, weil in Christus habe ich den Sieg. Und der Herr verwandelt mich und verändert mich. So, in der Welt habt ihr Angst. Weißt du, wenn Furcht in unser Leben kommt, dann haben wir eine Zuflucht. Du und ich, wir haben eine Zuflucht. Weißt du, dass wir privilegierte Leute sind? Wir haben nämlich Jesus. Wir haben in der Not eine Zuflucht, Jesus, und wir haben, Gott sei Dank, die Gemeinde. Wir haben unsere Brüder und Schwestern im Herrn. Wir haben eine Zuflucht. Da kann man mal Halleluja sagen. Wir haben eine Zuflucht. Wir als Gläubige sind wirklich in einem Vorteil. Wir sind privilegiert. Weißt du, der Ungläubige, wenn Furcht in das Leben des Menschen ohne Gott kommt, dann hat er keine Zuflucht. Ihm bleiben nur die Hilfsangebote und die Hilfsquellen in dieser gefallenen Welt. Er kann nur das an Hilfe bekommen, was andere gefallene Menschen anbieten. Aber wir als Gläubige, wir sind privilegiert. Wir sind, wir können erstmal, das ist nicht nur ein Spruch, sondern es ist die Wahrheit, das sollte Realität gelebt werden. Du, Herr, bist meine Zuflucht für und für. Das heißt immer wieder, immer wieder. Es gibt Situationen, da brauche ich wieder eine Zuflucht, dann renne ich zu dir. Es kommt eine andere Situation, dann flüchte ich wieder zum Herrn. Es kommt eine nächste Situation, dann flüchte ich wieder zum Herrn. Wir wissen, dass wir zu dem fliehen können, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir wissen, dass der sich um unsere Kinder kümmert. Wir wissen, dass der sich um unsere Familienangehörigen kümmert. Er weiß, dass er sich um unsere Verwandten kümmert. Wir haben eine Zuflucht. Der Gottlose, der Mensch ohne Jesus, hat das nicht. Er hat nur irdische Hilfsangebote aus einer gefallenen Welt. Die Bibel sagt in Sprüche über den Menschen ohne Gott, Sprüche 4,19, der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Er ist wie das Dunkel. Was sagt der Prophet Jesaja in seinem Buch? Menschen, die ohne Gott leben, in Finsternis leben, sie sind wie Blinde, die sich an einer Wand entlang tasten und nicht wissen, wo der Eingang ist. Nicht wissen, wo der Ausweg vielleicht ist. Sie tasten sich an der Wand. Wir tappen wie Blinde an der Wand. Wir wissen nicht, wo ist der Ausgang. Wir sind privilegiert. Wir kennen den Ausgang. Wir kennen nicht nur den Ausgang, sondern wir kennen den, der die Schlüsselgewalt hat. Der von sich gesagt hat, zu seiner Gemeinde, zu seinem Volk, zu jedem Einzelnen unter uns, ich habe die Schlüssel, ich bin der Schlüsseleigner, ich schließe auf und niemand schließt zu. Und wenn ich zuschließe, schließt niemand auf. Für mich ist das beruhigend. Er hat den Schlüssel. Er hat den Schlüssel in meinem Leben. Und ich muss nur durch die geöffneten Türen gehen, die er mir aufschließt. Wir haben so ein Vorrecht. Wir sind so privilegiert. Wenn wir das mal begreifen würden, wie privilegiert wir sind. Oh Mann. In Sprüche 1, 32 und 33 heißt es, ja, die Abkehr der Einfältigen oder der Unverständigen, der Uneinsichtigen, die Abkehr, dass sie sich immer wieder vom Weg abwenden, immer wieder in den alten Schlamassel zurückgehen, das steht in Sprüche 1, 2, das tötet sie. Das tötet dein geistliches Leben. Das tötet die Kraft deiner Seele. Und es tötet auch die Kraft deines Körpers. Aber das ist die Folge, wenn man sich abwendet. wenn man sich abkehrt. Und der Herr sagt, er möchte das nicht. Sprüche 1,32. Und die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. Gott sagt, wenn jemand sagt, ach, wird schon werden. Halleluja, wird schon irgendwie werden. Der Herr sagt, das ist eine törichte Sorglosigkeit. Das ist eine törichte Sorglosigkeit. Wir werden gleich sehen, der Herr fordert uns auf, auch gewisse Schritte zu tun, und die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. Oft ist da, wo vernichtet steht, setzt sie der Fäulnis aus. Das heißt, Stück um Stück geht dein Leben kaputt, der Bach runter. Vers 33, doch, wieder die gute Nachricht. Wer auf mich hört, wird sicher wohnen. Irgendjemand Lust, heute Abend hier auf Jesus zu hören? Dann hast du eine Verheißung, du auch, sicher wirst du wohnen. Wer auf mich hört, wird sicher wohnen. Er kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Ja, es kommen Schrecken an uns heran. Meinst du, es ist kein Schrecken, wenn dich einer packt und sagt, jetzt werfe ich dich in Löwen zum Fraß vor? Da kommt erst schon mal ein Schrecken. Wenn dir jemand sagt, hey, ich will dich als Grillbrikett nutzen in meiner Wohnung, ich zersäge dich und verheiz dich, da kriegst du schon Schrecken. Und du hast keine Macht zu entrinnen, da kriegt man Schrecken. Aber weißt du, er sagt, wer auf mich hört, kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Paulus sagt, okay, wir haben abgeschlossen mit dem Leben. Wir wissen nicht, wie wir herauskommen sollen. Für uns sieht es so aus, hier kommen wir nie wieder raus. Er sagt ja richtig, wir haben abgeschlossen. Aber er sagt, aus dem allen hat der Herr uns wunderbar rausgerettet, rausgezerrt mit Gewalt. Sprüche 8, 36. Wer mich aber verfehlt oder wer gegen mich sündigt, sagt unsere Anmerkung, tut seiner Seele Gewalt an. Wer mich aber verfehlt, das Ziel verfehlt, da sind wir wieder bei Sünde. Das Wort für Sünde ist ja Hamartia. Hamartia, das heißt, das kann auch sein, ich gebe mir die beste Mühe, anders zu sein, anders zu leben und falle trotzdem daneben oder schieße hundertprozentig daneben. Das ist Hamartia. Hamartia ist Zielverfehlung, richtig übersetzt. Zielverfehlung. So, es gibt jetzt Zielverfehlung, wo ich mich bewusst entscheide, obwohl das ja in Ungerechtigkeit reingeht, in Paraptoma auch. Aber auch dieses, ich habe das Beste versucht und es ist schief gegangen. Und Gott hat eine gute Nachricht für dich heute Abend. Wenn du bewusst gesündigt hast, er sagt, ich werde dich wiederherstellen und ich verändere dich. Wenn du dir die beste Mühe gegeben hast und hast gemeint, Mann, ich bin der starke Mann, die starke Frau. Und das Einzige, was du erlebt hast, war immer wieder ein Fall. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Der dich vor dem Ziel Verfehlung, vor der Sünde bewahren kann, ist heute Abend hier, um dich zu stärken und zu kräftigen und aufzubauen. Wer aber mich verfehlt, tut sich selbst oder seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Also bei Gott ist es nicht so, dass wir sagen, ich hasse dich, Gott. Sondern Gott zu hassen bedeutet, ich tue einfach das Gegenteil von dem, was er sagt. Wenn jemand das Gegenteil von dem tut, was er sagt, dann ist er ein Gotthasser. Ganz einfach, wenn ich das Gegenteil tue, dann bin ich ein Gotthasser. Sprüche 3 würde ich gerne mit euch reinschauen. Ich will mit euch ein bisschen Bibel lesen. Mein Sohn, Vers 1, also Schwestern können trotzdem drin bleiben. Mein Sohn, meine Kinder, meine Schwester, mein Kind, mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Wir sind so schnell vergesslich von dem, was wir lesen oder hören von Gott. Kennst du das? Du kriegst ein Wort von Gott und vielleicht sogar eine Prophetie von Gott, ein Wort von Gott und du sagst, wow. Und das schreiben wir uns auf. Es gab ja eine Zeit, da waren in den Gottesdiensten, wenn Prophezeiungen kamen, dann wurden Kassetten in die Kassettenrekorder gelegt, bloß aufnehmen, nichts versäumen, nichts verpassen. Und ich kenne Leute, die haben stapelweise die Prophetien in ihren Kassettenfächern. Das Ding ist nur, sie haben sie sich alle einmal angehört, aber sie haben das nie auf ihr Leben angewandt. Es ist nur Staub drauf. Du könntest es eigentlich auch wegwerfen und hast wieder Platz für was Sinnvolles. Wenn man es nicht anwendet, was Gott sagt, weil in dem, was Gott sagt, liegt auch die Kraft und der Weg, es anzuwenden. Ja? Also wenn Gott sagt, ich mache dich zu einem Überwinder, dann musst du eins wissen, dass dabei auch steht, du wirst bald wieder den nächsten Angriff kriegen, die nächste Anfechtung, die nächste Attacke. Sie wird wahrscheinlich größer sein als die, die du bisher erlebt hast sogar. Aber der Herr sagt, du hältst dich zu mir, du weigerst dich darauf einzugehen und ich mache dich zu Überwinder. Du wirst merken, dass diese Sache, dieses Ding, das größer ist als deine bisherigen Probleme, du wirst erleben, weil du jetzt auf mich vertraust und dich zu mir hältst, wirst du als Überwinder herausgehen. Das heißt, du wirst nicht mehr in die Sache reindappen. Das ist, was der Herr so sagt. So, und dann halt, mein Sohn, meine Weisung, vergiss nicht. Wir vergessen so schnell. Wir haben eine Predigt, sagen, wow, da sind Worte, die hat Gott direkt in mein Herz gesprochen. Oft sind sie montags schon weg. Manchmal schon abends auf dem Nachhauseweg. Weil Jesus sagt, da ist jemand, der will uns das rauben. Der will uns das stehlen. Da kommt, der Seemann sieht das Wort und da kommt jemand, der will es stehlen. Und du musst etwas, du musst eine Entscheidung treffen. Ich lasse mir das nicht mehr stehlen. Er spricht zwar jetzt alles dagegen, diese Verheißung, die ich bekommen habe, es spricht alles dagegen, als würde es sich erfüllen. Aber eins ist klar, ich halte mich zu meinem Gott und ich bekenne und spreche aus, was der Herr verheißen hat. Dazu ist er in der Lage, es zu tun und er wird es auch tun. Er wird es tun. Er hat es versprochen. Gott spricht keine leeren Worthülsen. Gott sagt nicht, damit ihr irgendwie beschäftigt sind, labere ich euch heute mal voll. Nein, nein. Er hat eine Absicht damit. Er will uns stärken. Er will uns aufbauen. Er will uns kräftigen. Er will uns in eine andere Position, in eine andere Ebene auch geistlichen Lebens bringen. Meine Weisung, vergiss nicht, dein Herz bewahre meine Gebote. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir bewahren oft nach dem äußeren Augenschein Dinge. Nach dem Motto, Spaß beiseite, Pastor kommt oder was weiß ich. Also mein Pastor, das müsste ich zeigen, ich habe auch diese, ich bin so gut biblisch, religiös drauf. Musst du sehen, Pastor. Ich bin nämlich die Halleluja-Schwester, das weißt du doch. Und ich bin der Halleluja-Bruder, das weißt du doch. Was ist auf dem Nachhauseweg? Was ist morgen an der Tankstelle? Benzin ist gerade mal wieder sehr günstig geworden, wie wir es nennen. Vor ein paar Jahren sagten wir, wie schrecklich teuer. Wir gewöhnen uns dran. Manche Leute gewöhnen sich, so wie man sich an die Preise gewöhnt, gewöhnen sich an ihr Sündenleben. Man kann sich daran gewöhnen. Aber weißt du, dann was machen wir denn da? Da steht uns jemand im Weg, da sind Schwierigkeiten, die auftauchen. Was machen wir dann in dieser Situation? Dein Herz bewahre meine Gebote. Ich werde in meinem Herzen nicht zulassen, dass Böses mich regiert. Vers 2, wenn du vergiss nicht die Weisung, bewahre meine Gebote, mein Wort, mach es, verwahre es in dir fest. Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden sich dir mehren. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum du in deinem persönlichen Leben so furchtbar viel Unfrieden hast? Warum du in deiner Familie, vielleicht Ehe, Familie, Unfrieden, ständig Unfrieden hast? Kann es sein, dass du die Weisung Gottes vergessen hast? Kann es sein, dass du dein Herz nicht bewahrt hast? Denn der Herr sagt, wenn wir das Wort in unserem Herzen verwahren, im Herzen verwahrt, das ist der Punkt, wo wir anfangen, es nach außen zu leben. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Aus der Fülle des Herzens leben wir. Werden wir hinterher noch sehen. Das ist die Quelle in unserem Innern. Da leben wir raus. Und wenn da nicht Gottes Wort in uns verwahrt ist, dann haben wir ein ganz großes Problem. Und dann werden wir keinen Frieden haben. Dann wird um uns immer Unruhe sein, auch in unserer Seele. Vers 3, Gnade und Treue werden dich nicht verlassen. Das finde ich so stark. Gott sagt, bei all dem, während du auf dem Weg bist, während du gehst, vielleicht auch manchmal Dinge nicht so funktionieren, während du da bist und sagst, ich mache es fest in meinem Herzen, ich erlaube, dass Gottes Wort in meine Herzen, in mein Herz und meine Gedanken geschrieben werden, nach Hebräer. Ich werde meine Worte in ihre Herzen, ihre Gedanken schreiben. Während du, Herr, den Prozess von Verwandlung in mir tust, ich will das, ich bin darauf ausgerichtet, das ist mein Ziel, darin gebe ich mich auch hinein, dass du mich verwandeln darfst. Auf diesem Weg werden dir vielleicht manche Misserfolge geschehen, manch ein Fall oder Sturz dir geschehen, vielleicht manch eine Befleckung. Und dann gibt der Herr gleich immer wieder, er ist so exzellent, so väterlich, so liebevoll. Er schiebt immer so zwischendurch Verse rein. Auf dem allen musst du wissen, Gnade und Treue werden dich nicht verlassen. Meine Gnade und meine Treue werden dich nicht verlassen. Ich habe dir versprochen, ich werde treu sein. Und das halte ich, sagt Gott. Ich habe dir versprochen, meine Gnade wird niemals von dir weichen. Das halte ich, sagt Gott. Ich halte es. Verstehst du? Das hat nichts damit zu tun, ob du oder ich perfekt sind oder nicht. Aber es kommt mein Herz. Will mein Herz es verwahren? Wenn wir im Johannesbrief lesen, oder auch Jesus, als er zu den Jüngern sagt, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Oder Johannes greift im ersten Brief das Gleiche ja nochmal auf. Das ist ja nicht halten. Ich halte jetzt den Buchstaben ein. Sondern das griechische Wort, das da steht, behalten, ist festhalten. Wer mein Wort festhält, der zeigt, dass er mich liebt. Daniel hielt an Gott und seinem Wort fest. Lieber sterbe ich. Er fühlte sich vielleicht ungemütlich. Hat vielleicht ein Warum gehabt. Ich weiß es nicht, was bei ihm abging. Es wird nicht geschildert, was alles bei ihm abging. Aber es war nur eins klar. Er hielt sich fest an Gott. Und das ist wichtig. Das zeigt daran, wo ich mich festhalte. Wenn ich mich an Anklage und Verurteilung anderer festhalte, dann weiß ich, oder da mich hineinbegehe, dann weiß ich, mein Halt suche ich in Anklage. Aber wenn ich mich an Gott halte, wenn ich mich an sein Wort halte, ja, es ist jetzt schwierig, ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll, aber Herr, zu dir halte ich mich. Herr, bei dir berge ich mich. Herr, niemand wird mich von dir trennen. Ich kann mir zwar nicht mal vorstellen, ob es klappen wird, so wie ich mich gerade fühle, denke ich, wir könnten getrennt werden, aber Herr, niemand wird uns voneinander trennen. Ich halte fest an dir. Gott sagt, das ist für ihn der größte Liebesbeweis. So festhalten an dem, was er gesagt hat. Selbst wenn ich es noch nicht umgesetzt habe. Selbst wenn ich es noch nicht verstanden habe. Aber ich halte es fest. Ich halte fest an deinem Wort. Hat nichts mit Perfektion zu tun. Gnade und Treue verspricht, er werden dich nicht verlassen. Und dann sagt er etwas. Gnade und Treue, was sollen wir mit Gnade und Treue machen? Vers 3. Binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Er meint jetzt nicht, häng dir eine Bibel an den Hals. Aber er sagt, das musst du tragen wie eine Halskette. Wann immer du in den Spiegel schaust, wann immer du unterwegs bist, wo immer du dich bewegst, da musst du an dir lesen können, ich bin unter Gnade. Und ich bin unter Gnade. Ich bin unter Gnade. Gott sagt, mach es dir als eine Halskette, Gnade und Treue. Und dann liest du, immer wenn du in den Spiegel schaust, mein Gott ist treu zu mir, mein Gott ist treu zu mir, mein Gott ist treu zu mir und ich bin treu zu ihm. Ja, ich bin vielleicht nicht so treu, wie er ist, aber ich gehe und stehe wieder auf und klammere mich an ihn und halte an ihm fest. Ich stehe zu ihm und ich mache es mir als Gedächtnis, eine Halskette um meinen Hals. Gnade und Treue sind auf meinem Leben. Die Gnade und die Treue Gottes. Hey, das reicht ja eigentlich schon, um durch diese Welt zu gehen, habe ich mir gedacht, als ich das las. Weißt du, es reicht doch schon, wenn Gnade und Treue mich nie verlassen werden. Gott sagt, schreib dir es um den Hals, damit du in jeder Situation deines Lebens weißt und dich darauf verlassen kannst, es vor Augen hast und es an deinem Hals baumeln hast, dass du immer merkst, meine Gnade und meine Treue, die werden nicht von dir weichen. Halleluja. Das ist unser Gott. Wir sind in ihm geborgen. Schreib es auf die Tafel deines Herzens. Das ist, lies es. Lass es in dein Innerstes gehen. Lies Gottes Wort. Lies Gottes Wort. Nimm es in dich auf. Sage, danke, Herr, für dein Wort. Dein Wort war meine Speise, als ich es empfing. Dein Wort ist mir zur Kraft geworden. Dein Wort wurde mir zur Freude und Wonne meines Herzens. Weißt du, zur Freude und Wonne deines Herzens kann dir nur etwas werden, mit dem du dich umgibst oder mit dem du Kontakt hast, mit dem du in Berührung kommst. Wenn du nicht mit Gottes Wort im Alltag in Berührung kommst, kannst du auch nicht mit Freude und Wonne in Berührung kommen, weil das fließt aus dem Wort, das fließt in uns rein. Verstehst du? Das ist jetzt nicht so ein Gesetz, ein Muss und jetzt halte dich und jetzt tu und jetzt lies und jetzt lerne auswendig. Herr, ich esse es. Ich gucke in diesem Buch. Da ist diese himmlische Speisekarte. Herr, womit möchtest du mich heute nähren? Womit möchtest du heute meinen inneren Menschen füllen? Was möchtest du heute gerne auf mein Herz schreiben? Herr, was möchtest du gerne mir für einen Trost auf den Weg geben? Was möchtest du mir heute sagen? Und dann liest du das, was in dein Herz kommt. Oder du hast es auswendig und zitierst es. Oder du hast eine Hörbibel in deinem Auto und sagst, mal gucken, was heute kommt. Weißt du, das ist ja so, wenn ich habe so eine Hör-CD sagt euch schon mal im Auto über Bibelverse der Weisheit und so weiter und so fort. Und das sind so, ich glaube, 21, 22 verschiedene Themen. Nur Bibelvers gelesen. Und die ist selten an im Auto, weil ich habe es lieber auswendig. Aber versteht, aber wenn ich es dann anmache, dann kommt irgendwas, da sage ich, habe ich keinen Appetit jetzt drauf. Weiter zippen. Okay? Nee, habe ich auch keinen Appetit drauf. Weiter zippen. Nee, auch nicht. Und dann höre ich diese eine Lecke. Oh, das tut mir gut, das schmeckt mir. Das ist wie im Restaurant. Da gehst du ja auch nicht her. Im Restaurant, ich will essen. Der sagt, sie brauchen gar nicht groß gucken, sie kicken Fisch, Ende aus. Nein, nein. Und du sagst, ich will ein Steak oder ich will eine Pizza oder ich will sonst irgendeinen Dickmacher. Ich will sonst irgendwas. Nein, verstehst du, suchst dir aus. Das hätte ich gerne. Das schmeckt mir jetzt. Und weißt du, also ich zum Beispiel, für mich mache es so, das tut mir jetzt gut. Oder wo ich merke, da will der Heilige Geist jetzt sprechen. Das will er jetzt reinschreiben. Das muss noch mal mehr verinnerlicht werden. Und dann nimmt man sich das so zu Herzen und lässt das so in sich wirken. Das ist kein Gesetz. Das ist kein. Und weißt du, wir sind doch nicht unter Zwang, irgendetwas zu tun. Ja? Und ich weiß, ich kenne Situationen, gut, ist jetzt Jahre zurück, wenn ich unterwegs war und der Herr sprach durch einen Bibelvers zu mir und der kam in den Sinn und dann die Abläufe, weil ich halt auch viel auswendig gelernt habe, dann ging ich dem nach und auf einmal beim Wiederholen in meinem Denksinn, dann stolperte ich auf einmal über etwas, das habe ich noch so hin. Und der Herr will was tun. Soll ich das mich mir näher angucken? Das muss ich, sag Herr, aber nicht jetzt, wenn ich in Ruhe bin. Weißt du, dass der Herr eingeschnappt, steigt aus dem Auto aus und läuft zu Fuß nebenher. Er sagt, der hat mich verärgert, ne? Dieser Herbert. Nee, nee. Nein, er sagt, okay, reden wir zu Hause weiter darüber. Verstehst du, er ist mein Vater. Weißt du, wir als Christen, wir wollen mal, du, ich will dir jetzt das Evangelium sagen, du musst jetzt von Jesus hören. Du, ich möchte im Moment nichts von Jesus hören. Du wirst jetzt hören, ob du willst oder nicht. Ich möchte jetzt aber nichts von Jesus hören. Also die Klappe, du wirst jetzt hören. Verstehen? Manchmal sind wir so Vergewaltiger von Menschen. Das ist nicht unser, das ist nicht, was wir tun sollen. Das ist nicht, was wir tun sollen. Wir sollen eine gute Nachricht weitergeben und nicht eine Nötigung. Vers 4. Finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der Menschen. Wir wollen Gunst meistens bei Menschen haben. Wir tun alles, um die Anerkennung von Menschen zu bekommen. Oder vieles, um die Anerkennung von Menschen zu tun. Wir gehen her, tun das, wir verhalten und so, wir machen vielleicht Geschenkchen, wir machen vielleicht irgendein Ding, nur um Aufmerksamkeit zu erregen. Hey, liebst du mich jetzt? Ich habe dir doch was gegeben. Wir wollen Gunst haben. Und das geht umgekehrt. Gott sagt, wenn du bei mir Klugheit und Gunst in meinen Augen hast, wenn du sagst, ich will vor Gott gut stehen, ich will vor Gott richtig stehen, dann kriegst du automatisch Gunst bei den Menschen. Da musst du dafür nicht kämpfen. Gunst Gottes, das kommt er und wirkt in uns, die Furcht des Herrn kommt in unser Leben und als Gratisgeschenk kriegst du einfach noch die Gunst bei den Menschen. Dafür muss man nicht kämpfen. Ist auch viel billiger, bevor du Geschenke kaufst und Bestechung, das ist ja ganz klar. Wir sind ja liebe Menschen. Ja? Ah, Herbert, was? Herbert, damit er mich gut anguckt, ein Kilo Steak bringe ich ihm rüber. Ne? Jetzt liebt er. Ich sehe manche schreiben, jetzt habt ihr das als prophetische Eingabe jetzt gehabt mit dem Steak. War jetzt einfach nur ein Beispiel. Also nicht, ihr müsst jetzt nicht Rinderschlachten gehen und das Zeug vorbeibringen. Nein, 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 okay. Also, wir wollen so oft Menschen beeindrucken, aber das Wichtigste ist, dass wir Gott beeindrucken, wenn ich mal so, aber ihn brauchst du auch nicht beeindrucken, aber dass wir Gott kommen. Ich will die Gunst Gottes, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Vers 5, den Vers, den haben wir ja schon öfter gekriegt. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Sprüche 3 sind wir immer noch. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Kennst du das? Wir haben ein Problem und wir überlegen, wie können wir dieses Problem bewältigen? Was kann ich unternehmen, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen? Und in der Regel wird das Problem durch unser Schaffen nur noch größer. Und Gott sagt, stütz dich. Er sagt nicht, sei untätig, tu gar nichts. sondern vertraue auf den Herrn. Weißt du, es kostet mehr Kraft manchmal oder mehr Entscheidungswille. Herr, ich übertrage dieses Problem jetzt an dich und ich vertraue dir, dass du mir den Weg ebnest. Das ist manchmal schwieriger als selber zu tun. Wir würden am besten die ganze Welt abtelefonieren, wir würden nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Das sind alles Dinge, da brauchen wir keinen Gott für. Verstehst du? Das sind alles, wir machen es fast manchmal wie die Ungläubigen. Wir greifen überall nach irdischen Hilfsmitteln und Hilfsquellen. Statt direkt zu Gott zu gehen, sagen: Gott, ich habe hier ein Problem, ich krieg's nicht gebacken, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme aus dieser Situation, aber du, der du den Rachen der Löwen verstopft hast, du wirst mich auch hier rausholen und du hast einen Weg für mich und du hast die Schlüsselgewalt, du schließt auf und niemand schließt zu und wenn du zuschließt, kommt niemand rein, weil dann ist zugeschlossen, da kann kein Feind durch eine Hintertür kommen. Seht ihr? Seid ihr mit mir? So, das ist so, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Das heißt, habe Gemeinschaft mit ihm. Herr, ich bin jetzt traurig, aber ich bin so froh, dass du mein Trost bist, dass ich dich jetzt hier bei mir habe. Herr, ich bin super fröhlich und happy. Ich bin so froh, Herr, dass du bei mir bist, dass du mich umgibst. Danke, dass du mir nahe bist. Gott nahe zu sein, das tut mir gut, wie er die Jahreslosung in der Elberfelder heißt. Ich aber Gott zu nahen tut mir gut. Ich aber Gott zu nahen tut mir gut. Weißt du, warum dir vieles im Leben so oft nicht gut tut? Du hast vergessen, dich Gott zu nahen. Du nahst dich zum Seelsorger, du nahst dich zum Pastor, du nahst dich zu Menschen, du nahst dich zu vielen Menschen, aber du vergisst dich an den Wichtigsten oder auf den Wichtigsten zuzugehen, der dir gesagt hat, ich löse deine Probleme. Ich stärke dich in deinen Anfechtungen. Ich mache dich stark in deinen Schwächen. Also, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Kennst du das? Ich muss das jetzt irgendwie gerade bügeln. Ich muss das jetzt planieren. Und wir kennen natürlich auch, bereitet dem Herrn den Weg. Ja? Und dann sehen wir uns schon, wie wir auf dem Bagger sitzen oder mit der Schaufel in der Hand und sagen, jetzt machen wir einen Weg. Wir sehen schon wieder volle Anstrengung, volle Action. Und Gott sagt, wenn du mir vertraust, übernehme ich diese Arbeit. Ich übernehme die schwere Arbeit des Wegschiebens, des Einebnens, des gerade Wegens machen. Ich übernehme es. Weißt du, und da begebe ich mich immer mehr hinein. Gott, du bist der Ebner meiner Wege. Was habe ich schon in meinem Leben gekämpft und versucht, Dinge in die richtige Reihe zu kriegen, in die richtige Richtung zu kriegen? Und weißt du, oft werden die Dinge nur verworrener, je mehr wir uns da einsetzen und kämpfen und meinen, wir müssten das irgendwie klar machen. Nein, er selbst ebnet deine Pfade. Herr, du selbst ebnest meine Wege. Du ebnest meine Wege. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich muss auch nicht wissen, wie du das machst. Ich weiß nur, dass du gesagt hast, dass du es machst. Wir wollen, Herr, wie wirst du das denn nun machen? Jetzt wollen wir, dass er eine Konversation mit uns hat, ein Gespräch mit uns hat und erklärt, du hör mal, das mache ich so und so. Und weißt du, was passiert, wenn er uns dann erklärt hat, so und so will ich es machen, dass wir ihn wieder abschalten, gute Idee, Herr, jetzt probiere ich es auch mal so. Und schon wieder sind wir zugange. Sei froh, dass er dir nicht alles erklärt, denn du würdest schon wieder ihm die ganze Tour vermasseln. Es ist besser, er macht es. Es ist besser, er macht es. Sag mal deinem Nachbarn, es ist besser, er macht es. Ja, weil Vers 7 sagt ja, sei nicht weise in deinen Augen. Wir sind so klug in unseren Augen. Weißt du, ich meine, wir bilden uns doch manchmal richtig was ein. Du, ich muss hier ein Zeugnis geben für den Herrn, was der Herr getan hat. Gott hat Großes in dieser Woche in meinem Leben getan. Also hört mal zu, wie ich es gemacht habe. Und dann erklären, wie wir es gemacht haben. Gott sagt, hallo, ich dachte, du wolltest gerade von mir reden, wie ich das gemacht habe. Ja, sei mal still, da können wir später reden, Herr. Ich muss jetzt nochmal klären, wie ich da war, ne? Kennst du das? Ich war es. Ich bin nämlich der, der Gottes Stimme versteht. Ich bin nämlich der, der die Erkenntnis hat. Ich bin nämlich der, der gutes Wissen hat. Ja? Guck da links, da steht er, der nickt. Ja? Nein, er ebnet meine Pfade. Er ebnet meine Pfade. Er ebnet meine Pfade. Ich weiß nicht, wie er es macht. Ich muss es auch nicht wissen. Dann wäre ich ja Gott, wenn ich alles wissen müsste. Für mich reicht es, Gott ist Gott und ich bin Mensch und ich folge ihm nach und ich bin ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes. Das ist gut. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn. Wie fürchtet man den Herrn? Weiche vom Bösen. Indem man vom Bösen weicht. indem er sagt, nein, ich werde nicht mehr lästern. Nein, ich werde nicht mehr spotten. Nein, ich werde nicht mehr ein Leben führen, das außerhalb von Gottes Plan und Weg ist. Nein, ich werde das nicht tun. Ich weiche vom Bösen. Wer nicht vom Bösen weicht, fürchtet nicht den Herrn. Ganz einfach. Und dann kann man auch keine Erkenntnis bekommen. Weißt du, dass du keine Erkenntnis bekommst? Die Schrift sagt nämlich, die Furcht des Herrn ist der Erkenntnisanfang. Die Furcht des Herrn. Manche Leute sagen, wem Weisheit der mangelt, der bitte Gott, Jakobus. Ja, es stimmt. Aber die Bibel sagt, Weisheit kommt auch aus seinem Wort. Aber die Bibel sagt auch ganz klar und deutlich, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wenn wir den Herrn nicht fürchten, haben wir überhaupt keinen Blick, keine Idee, keinen Schimmer auf göttliche Weisheit hin. Wir würden sie, selbst wenn er sie uns auf dem Teller präsentiert, köstlich garniert, wir würden das gar nicht erkennen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Es ist so wichtig, den Herrn zu fürchten. Und wenn wir das so tun, den Herrn machen lassen, vom Bösen weichen, Vers 8, das ist Heilung für deinen Körper. Labsam für deine Gebeine. Heilung für deinen Körper. Viele Leute wollen gesund werden. Wir wollen alle gesund sein. Wir wollen eine Salbung mit Öl. Aber wir wollen in der Regel danach genauso weiterleben wie vorher. Und wir wollen nicht die Furcht des Herrn haben. Wir wollen den Herrn nicht ehren. Wir wollen ihn nicht erheben. Wir wollen immer wieder unser Ding machen und dann werden wir krank. Was hat Jesus gesagt zu Menschen, die er heilte? Geh hin, sündige nicht mehr, damit dir nicht was Ärgeres widerfahre. Manches Mal ist der Herr am Heilen, dann sündigen wir, werden wieder krank, dann heilt er wieder, dann sündigen wir, dann werden wir wieder krank. Weil Jesus sagt, tu das nicht, mach das nicht. Ja? So ist es so wichtig, dass wir zum Herrn, dass wir kommen und sagen, ich bin entschlossen, wirklich die Pfade des Bösen zu meiden. Ich spreche nicht davon, dass du fehlerlos bist, dass dir alle Dinge gelingen. Aber es geht um diese Haltung meines Herzens. Ich werde mich vom Bösen und vom Üblen fernhalten. Ich weiß nicht, alleine schaffe ich es vielleicht nicht mal. Und du sagst, ich habe es probiert. Dann sagt dem Herrn, Herr, ich hasse das Böse. Ich hasse das Üble. Ich will da nicht mehr reinlaufen. Ich will da nicht mehr mit in Gemeinschaft sein mit dem Bösen. Ich will das nicht. Ich brauche deine Rettung, deine Hilfe. Ich brauche dich, der du mich rausholst. Herr, ich brauche dich. Das ist eine Haltung des Herzens, okay? Sprüche 4 sagt noch etwas in Bezug auf die Heilung. Vers 20, fortfolgende, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Also Gott sagt, höre zu, was ich zu sagen habe. Achte sie. Es ist nicht einfach Bibelwort, Gottes Wort, sondern Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Lass sie nicht von deinen Augen weichen, lies das Wort. Bewahre es im Innern deines Herzens. Das Hebräische sagt, murmle es. Ja, Herr. Gnade und Treue werden mich nicht verlassen. Ja, Herr, du bist meine Stärke und du bist meine Hilfe in der Not. Ja, Herr, wir murmeln das so. Ne? Wir kennen das aus dem Alltag. Schlüssel verlegt, verloren. Wo habe ich einen bloßen Schlüssel? Wo habe ich einen bloßen Schlüssel? Wo liegt denn der Schlüssel? Hätte ich doch mal lieber diesen Piepser gekauft, wo ich dann auf ein Knöpfchen irgendwo drücke. Am besten dieses Knöpfchen, auf das man drückt, mit an den Schlüssel dran machen, dann kann man nicht drücken. Naja, ihr wisst, wie die ganzen Geschichten so im Leben laufen. Der Herr sagt, da drin, bewahre es, murmle es. Herr, du bist meine Stärke. Ja, Herr, ich bin gerade gefallen, aber Herr, ich danke dir, dass du mich auf den Felsen gestellt hast. Ich danke dir, dass du mich zu einem Sieger machst. Ich danke dir, Herr, dass du meine Stärke und meine große Hilfe in der Not bist. Oh, wir sprechen das aus. Wir sprechen nicht aus, ich bin eine Niete, ich bin eine Null, mit mir wird das nichts, ich bin ein Versager. Nein, geh hin, egal was geschehen ist, Herr, ich stehe wieder auf. Herr, ich stehe wieder auf, aber diesmal möchte ich gerne auch in Treue, so wie du in Treue zu mir stehst, möchte ich in Treue mit dir leben. Was sagt er denn, wenn wir dieses Wort so in uns nehmen? Vers 22, Leben sind sie denen, die sie finden, die Worte. Heilung für ihr ganzes Fleisch. Hat jemand unter euch hier heute Abend noch Fleisch? Oder seid ihr alle schon so abgemagert, nur nach Haut und Knochen? Also er sagt Heilung für deinen ganzen Körper. Eine andere Übersetzung sagt, es ist Medizin für deinen Körper. Weißt du, Gottes Wort zu lesen ist Medizin. Man hat in einem Krankenhaus einen Versuch gestartet. Man hat in zwei verschiedenen Krankenzimmern, in beiden waren Krebspatienten, die dem Tod preisgegeben waren. Also ohne Hoffnung, von dem man sagte, die werden hier nicht lebend aus diesem Krankenhaus rauskommen. Und man hat in beiden Zimmern leise im Hintergrund unentwegt Gottes Wort laufen lassen, also gelesene Bibel laufen lassen, unentwegt. Und zum Erstaunen der Ärzte, das haben sie nur in dem einen Zimmer gemacht, zum Erstaunen der Ärzte, in dem Raum, wo die Bibelverse dauernd liefen, das Wort Gottes lief, auf einmal erholten sich die Patienten und ganz Teil ging sogar geheilt schließlich nach Hause. Nur vom Hören des Wortes. Im anderen Zimmer, wo man keine Bibel ablaufen ließ, starben sie. Das ist die Kraft des Wortes. Es ist Medizin für unseren Körper. Der Teufel will nicht, dass du und ich Zeit haben, die Bibel zu verinnerlichen. Der Teufel will das nicht. Der Teufel will, dass du am besten alles Mögliche liest, alles Mögliche dir anhörst, bloß keine Bibelworte. Weil er weiß, das ist Kraft und das ist Leben. Und wir stecken noch alle im Alltag, Leute. Wir haben alle Herausforderungen. Für mich ist manches Mal im Alltag der einzige Segen, dass ich so viel auswendig kann. Weißt du, bis an die Decke zu. Und du weißt nicht, wo soll ich jetzt vielleicht heute noch irgendwie eine Studienzeit reinkriegen. Du weißt, dieser Tag wird es nicht zulassen. Und dann fängst du an zu murmeln, was du gelernt hast. Du sagst, Heiliger Geist, bringe hervor Gottes Wort in mir. Und dann fängt der Heilige Geist mir vorzulesen, was er da reingeschrieben hat. Weißt du, da hat er geschrieben, ich werde meine Worte, sagt der Herr, in ihre Gedanken und in ihre Herzen, in ihren Geist schreiben. Und dann fängt der Heilige Geist an zu lesen, was du auswendig gelernt hast, was du verinnerlicht hast, was du gelesen hast. Er erinnert dich daran und er liest es. Verstehst du? Du hast einen Vorleser in dir. Und das ist so stark. Das ist so stark, Gott in sich zu haben. Und du weißt, das bringt Medizin für dich. Mehr als alles, was sonst bewahrt wird oft, was du sonst bewahrst. Wir behüten viele Dinge sehr stark. Wir beschützen unser Image, wir beschützen alles sehr, sehr gut. Wir wollen ja immer alle gut dastehen, ganz klar. Mehr als alles, was du sonst bewahrst, behüte dein Herz. Behüte deinen inneren Menschen, behüte deinen Geist, der von neuem geboren ist. Und behüte deine Seele. Der innere Mensch, das Herz wird im Alten Testament manchmal als, der Geist wird als Herz bezeichnet und manchmal auch die Seele. Behüte das, eigentlich heißt, will es damit sagen, behüte das Zentrum deines Lebens, behüte das Zentrum deines Seins. Sorge dafür, dass nur Richtiges, Gutes, Gottgemäßes, Gottgewolltes dort hineinkommt. Lass nur zu, dass diese Dinge sich in dir ablagern und nicht der Müll der Sorgen und des Alltags und sonstige Dinge. Lass zu, dass Gott sich bei dir lagern kann, dass er einen Ruheplatz bei dir hat. Ja, wir können es auch alt sagen, dass du deinen Thron in meinem Herzen hast, wie auch immer wir es wollen. Ich denke mal, wenn er wirklich seinen Thron in uns aufbauen dürfte, wie er es möchte, dann sehe vieles, vieles, viel, viel anders aus. Aber wenn du Gottes Wort liest, da ist wie Medizin. Ich meine, jeder von uns oder vielleicht die meisten haben auch schon mal eine Kopfschmerztablette genommen oder eine Tablette, oh, ich habe so Gliederschmerzen. Und du hast sie genommen und du hast gemerkt, in diesem Moment, als du die Tablette nahmst, da passierte noch gar nichts. Wo manche Leute, die gibt es, die glauben, wenn ich sie jetzt runterschlucke, dann sind die Schmerzen vorbei. Dann schlucken sie und irgendwie ist vorbei. Das ist aber Glaube. Ja, sie hätten das auch vorher anders, ohne Tablette, so intensiv glauben können. Aber gut, manchmal ist es so. Aber wenn wir Tabletten dann nehmen, dann merken wir auf einmal, die Schmerzen werden weniger und weniger und weniger und weniger. So ist es. Wir nehmen Gottes Wort auf und es fängt an, in unserem Körper zu wirken. Es verteilt sich in unserem Körper. Es ist da und es bewirkt Heilung. Der Herr sandte sein Wort und er heilte sie. Mehr als alles, was du sonst bewahrst, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle. Wörtlich aus ihm sind die Ausflüsse des Lebens. Was du in deinem Herzen reintust, das wirst du im Alltag leben. Was in deinem Herzen verankert ist, gelagert ist, gespeichert, hineingegeben ist, was in deinem Herzen ist, das fängst du an im Alltag zu leben. Jesus sagt, wir werden nie etwas anderes leben als das, was in unserem Herzen ist. Es sei denn, wir bringen uns unter gesetzliche Zwänge. Und dann ist es aber so, dann sind wir, solange wir in Gemeinschaft vielleicht mit Gläubigen sind, jetzt reißen wir uns zusammen, jetzt halten wir uns an die Regeln. Und versteht, das ist ein fürchterliches, schreckliches Leben. Das ist ja schlimmer als Sklaverei. Aber Gott im Herzen alles tun zu lassen und dann rausfließen zu lassen, was drin ist. Dann fließt göttliches Leben. Dann fließt auch Heilung zu anderen Menschen. Da fließt nicht Verletzung zu anderen Menschen. Oder was ich eingangs sagte, wenn Gott in unserem Herzen ist, dann wird zu meinen Schwestern und Brüdern Schutz fließen und nicht Missachtung ihrer Persönlichkeit. Das ist aber nur, weil unser Herz falsch vollgepumpt ist. Wenn ich in meinem Kopf nur habe, wie kriege ich eine Frau, wie kriege ich eine Frau, wie kriege ich eine Frau, dann werde ich bei jeder Frau, die mir über den Weg laufen, es ist die, verstehen? Ja. Und dann, auch wenn es nicht ist, ich nehme sie, verstehen? Wir sind furchtbar. Überlegt doch mal. Könntest du einen Zoo gegen Elefanten heiraten? Okay, na gut. Wie auch immer. Nein, tu es nicht. Du musst ihn ja mit nach Hause nehmen. Was machst du mit dem Ding zu Hause? Nein. Okay. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von mir. Feine Schwester. Gott sei Dank für diese Schwester. Hast du schon gemerkt? Blöde Ziege, ne? Die ist immer so schräg drauf, ne? Danke, dass du immer so gut drauf bist. Ich freue mich, du strahlst was aus und bist gut drauf, ne? Das muss man der sagen, sonst ist sie beleidigt. Falschheit. Wir sind so schnell manchmal dabei, falsch zu reden, manipulieren und all diese Dinge. Und der Herr sagt, lass weichen von dir. Ich dulde das nicht mehr in meinem Mund. Falschheit des Mundes, die Verdrehtheit der Lippen, entferne von dir. Ich will das nicht mehr, ich entferne das. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Nicht auf das Ziel zu, auf Jesus und nicht, können wir das noch mitnehmen? Vielleicht können wir das noch mitnehmen. Es beginnt immer mit den Augen. Kann ich das noch erlauben mir? Gehe ich da nicht zu weit, wenn ich das mache? Und wenn wir das unseren Augen zulassen, wenn wir da anfangen, dann kommt nämlich der nächste Schritt, der hier steht. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken. Lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Das heißt, es beginnt immer mit den Augen. Wie weit darf ich? Ist das noch erlaubt? Werde ich da erwischt? Werde ich nicht erwischt? Aber ich darf es ja nicht. Alle sagen, ich bin noch auf der Spur. Ihr wisst das, wie das ist, wenn jemand krank ist. Marita hatte die Woche einen Bibelvers gelesen. Ich weiß nicht, in welcher Bibelübersetzung es war. War das in der Stems? Mit der Krankheit? Nee, Sünde. Die Sünde ist eine Krankheit. DVD war es. Sünde ist eine Krankheit. Weißt du das? Wenn jemand zum Beispiel, sage ich mal, Grippe bekommt, krank wird, das siehst du ja nicht gleich. Die Person fühlt sich vielleicht innerlich so kalt, es ist vielleicht auch schon so frostig irgendwie. Aber gut, es sieht noch keiner. Aber es ist schon da drin. Und auf einmal eines Tages, dann steht die Person was ist? Es ist ausgebrochen. Die Bibel sagt, das passiert mit Sünde. Erstmal sieht es keiner. Aber wenn wir es bei uns im Herzen lassen, dann ist es da. Und eines Tages, wenn wir es nicht stoppen, wenn wir es nicht ausräumen, wenn wir es nicht ausräumen lassen, wenn wir nicht zum Herrn damit gehen und Hand damit lassen, dann wird es ausbrechen. Dann wird es ausbrechen. Ich weiß, ein Mann, der war so ein Zeuge für Jesus. Der hat sich bekehrt, bevor ich gläubig wurde. Und dieser Mann, der war früher ein Fremdenlegionär gewesen. Und dieser Mann, so hatte man mir erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt persönlich kennengelernt habe. Ich glaube, als ich gläubig war in der Gemeinde, war er schon nicht mehr da. Aber dieser Mann, wenn der auf der Straße gepredigt hat, der hat seine Predigten untermauert, auch mit den Erfahrungen aus der Fremdenlegion. Der hat dann an der Fußgängerzone sich hingestellt und gepredigt. Und dann hat er eine Flagge, eine Fahne auf der, also ich meine Flagge, eine Fahne, nicht eine andere Fahne, eine Flagge. Die hat er ausgerollt auf dem Boden. Er hat sie dort ausgerollt und dann hat er gepredigt. Und dann hat er den Leuten klargemacht, für dich ist Jesus die einzige Rettung, der einzige Weg, die einzige Chance. Wenn du dein Leben in Ordnung und gerettet haben willst, dann komm auf diese Flagge, hier werden wir beten, Jesus wird in dein Leben kommen. Und die Leute in der Fußgängerzone sind auf die Flagge gegangen, haben für sich beten lassen. Und dann, eines Tages, fing er an, irgendwie oberflächlich zu werden. Und ich weiß, eine Schwester, die mir viel geistlichen Rat gegeben hat, sie ist jetzt schon bei Jesus, meine Schwester Toni, ich weiß nicht, ob sie uns jetzt sieht, vielleicht freut sie sich ja dann, wenn sie mich sieht. Vielleicht sagt sie auch, Junge, du hättest mehr aus deinem Leben machen können. Keine Ahnung, wie auch immer. Also diese Schwester Toni sagt, weißt du, Herbert, mach mit der Wahrheit und mit deinem Leben keine Späße. Und dann hat sie gesagt, eines Tages kam dieser Mann, war ein großer Mann, wirklich, allein wenn der Teufel seine Statur sieht, denkst du schon, jetzt muss er Angst kriegen. Ja? Und eines Tages kommt er in die Gemeinde. Hat den Betrunkenen gespielt. Und alle waren entsetzt. Die Schwester und ich, wir waren entsetzt. Na, was machst du? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Reingefallen. Reingefallen. Ich weiß nicht, ob er noch eins, zwei, dreimal die Späße gemacht hat. Kurz darauf kam er stockbetrunken in die Gemeinde und ist nie wieder zum Glauben gekommen. Er ist bis heute ohne Gott. Vielleicht ist er auch schon tot. Nie wieder zurückgekommen. Glaub mir, man kann mit dem Teufel nicht Späßchen machen. Da kann man nicht einfach Späßchen rummachen. Ich sage nicht, dass wir engstirnig sein. Ihr wisst, ich selber mache gerne Scherze. Ich lache auch gerne. Ja? Und nicht nur, wenn man mich kitzelt. Ich lache gerne. Aber weißt du, wir müssen auch schauen, was ist gut und was ist nicht gut. Ja, es geht, aber so ist es auch im anderen. Vielleicht gehst du nicht öffentlich und sagst, wahaha. Vielleicht spielt sich im Inneren was ab. Vielleicht torkelt dein ganzer innerer Mensch schon. Glaube, eines Tages bricht es durch. Und wenn du nicht aufpasst, gibt es keinen Return mehr, keinen Weg zurück. Ich kann dir Geschichten von Menschen erzählen, die sind dann abgefallen. Sie sind in ihrem Abgefallensein gestorben, nie wieder zurück zu Christus gekommen und sind heute in der Hölle oder im Totenreich und werden in die Hölle kommen. Es gibt nämlich in der Bibel nicht einmal gerettet, immer gerettet. Das ist ein Irrtum. Das ist ein ganz großer Irrtum. Sondern die Schrift sagt immer wieder, die daran bleiben, die bei Christus bleiben, die bei ihm bleiben, die bei ihm bleiben. Wenn ich abfalle, bleibe ich ja nicht mehr bei ihm. Ja? Wenn ich meine Frau verlasse, dann bleibe ich ja nicht bei ihr. So. Also wenn wir bleiben. Oh, Herr. Wir lesen einfach noch schnell was. Also bieg nicht ab, aber wenn du deine Augen, wenn du mit deinen Augen zulässt, links und rechts zu gehen und du stoppst es nicht, dann wird es eines Tages zum Weg nach links und rechts kommen und eines Tages ganz vom Weg weg. Das ist gefährlich. Ist nicht zum Spielen. Das ist nicht eine Bedrohung. Das soll uns ein Rat, eine Warnung sein, eine Mahnung, doch da auch zu handeln. Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit. Nein, ich werde mal hier schließen. Weise ab vom Bösen. Nein, das andere. Ach, ich habe noch zwei Predigten. Kann ich die nicht alle hintereinander? Nein, dann habt ihr ja nichts von. Du, es ist so wichtig für uns. Doch lasst mich sie lesen. Ich glaube, ich werde darauf nicht mehr so eingehen. Ich lese einfach, das könnt ihr euch aufschreiben, zu Hause vertiefen. Die Bibel sagt, Christus Jesus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit. Beachte 1. Korinther 1, 30 bis 31. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit oder Heiligung und Geheiligtsein und Erlösung. Das kommt von Gott, dass wir in Christus dieses erfahren haben. Weisheit, Christus ist uns geworden. Jesus wird auch die Weisheit genannt. Er ist als Weisheit, der die Welt schuf und so weiter. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das rühmt heißt prahlen. Wenn irgendjemand meint, prahlen zu können, was für ein cooler Hecht er ist, was für ein cooler Typ er in Gott ist, dann sagt Paulus, vergiss nicht, dass du das so lebst und so leben kannst. Das kommt von Christus. Wenn du was zu prahlen hast, dann prahle über Christus, sagt er. Wenn jemand prahlt, dann prahle er über Christus, dass er das fertig gekriegt hat, mit mir, Kerl, fertig zu werden. Dann prahle mit Christus. Denn er ist es. Uns, wir haben nichts zu prahlen. Wir haben nichts zu prahlen. Und wenn wir was zu prahlen hätten, dann haben wir es auch von ihm geschenkt bekommen. Wir könnten ja auch doof sein wie eine Haselnuss und gar nichts kapieren. Verstehst du? Wenn du sagst, wow, ich bin so cooler Verstand. Hey, denken wir, habt ihr gelesen mit dem Mann, der 7 Jahre da am Baum gebunden war, den sein Verstand verließ? Habt ihr es gelesen? Daniel? 7 Jahre. Weißt du, was das Schlimme ist? Dieser Mann bekam 12 Monate Zeit zur Umkehr. 12 Monate. Gott hatte ihm 12 Monate zuvor gesagt, wenn du nicht umkehrst, dann wirst du wahnsinnig werden. Dann wirst du wahnsinnig. Dann wirst du am Baum gefesselt sein und wie die Tiere leben und so weiter. Und weißt du, nach 12 Monaten, dann steht dieser Mann auf und prahlt, was er doch für ein cooler Hecht in seinem Reich ist und so ungefähr, dass er der Gott ist. Und schlagartig, bang vom Himmel, wurde er wahnsinnig. Er war unerträglich für die Umwelt. Man hat ihn sofort in Ketten gelegt, weil sein Wahnsinn so groß war, hat ihn an einen Baum gebunden. Dort hat er 7 Jahre draußen unter dem Baum gehaust, hat Gras gegessen. Ihr habt es gesehen, seine Haare wurden endlos lang. Seine Nägel, seine Fingernägel und so, seine Fußnägel wie Vogelkrallen. 7 Jahre. Und das ist, da, weißt du, dass da Gnade war? Das da war absolute Gnade. Verstehst du? Die Prophezeiung, wenn du nicht umkehrst, und er kriegt 12 Monate, dann wirst du wahnsinnig, du wirst 7 Jahre wahnsinnig bleiben und dann kriegst du nochmal eine Chance. Aber diese Chance haben wir nicht mehr. Manche sterben in ihrem Wahnsinn. Manche sterben in ihrer Sünde und kommen darin um. Aber weißt du, nach 7 Jahren vom Himmel spricht's und er ist wieder klar und wird so wieder in seine Ämter gesetzt. Vielleicht bist du auch tief gefallen, wenn du heute Abend hier bist. Vielleicht bist du wirklich arg wieder in die Sünde abgerutscht oder auch der du im Internet zuhörst. Ich will dir sagen, es ist Gnade und Barmherzigkeit da für dich zur Umkehr. Du bist noch am Leben, du kannst noch klar denken, du kannst noch sagen, ja, ich will mich dem Sohn Gottes hingeben, tu es heute. Und jetzt lesen wir einfach mal durchgehend nochmal schnell Sprüche 3, 13 bis 13 fortfolgende. Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat. Und wenn Jesus uns zur Weisheit gemacht hat, der Jesus gefunden hat und die Weisheit Gottes. Der Mensch, der Verständnis erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Silber und wertvoller als Gold, ihr Ertrag. Kostbarer ist sie als Korallen und alle deine Kleine oder kommen an Wert ihr nicht gleich. Es gibt nichts Schöneres und Wichtigeres als Jesus. Und wisst ihr, was ist Jesus? Das Logos, richtig, das Wort Gottes. Wenn du mit dem Wort Gottes zu tun hast, hast du mit Jesus zu tun. Und der Salomo schreibt, es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres. Hast du schon mal so geschmeckt davon? Von diesem Kostbaren, von dieser Köstlichkeit? Und die gibt es noch gratis. Musst nichts für bezahlen. Länge des Lebens ist in ihrer Rechten. In der Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind freundliche Wege und all ihre Pfade sind Frieden. Kennst du Wege, wo du sagst, meine Wege sind Friedenswege, freundliche Wege? Vielleicht hast du irgendwo es verpasst, mit Jesus zu sein. Vielleicht bist du noch nie zu Jesus gekommen. Dann komm heute echt voll und ganz zu Jesus. Ein Baum des Lebens ist es für alle, ist sie für alle, die sie ergreifen. Willst du ergreifen, dieses Leben mit Gott? Ja, ich will es festhalten. Ich will es mir vom Teufel, von meinen Lüsten, von mir selber. Ich will es mir nicht stehlen lassen. Ich will es festhalten. Ich will es festhalten. Da liegt eine Verheißung drauf. Ein Baum des Lebens ist es für alle, die sie ergreifen. Und wer an ihr festhält, ist glücklich zu preisen. Halte fest an Jesus. Halte fest an seinem Wort. Halte fest. Amen. Sag deinem Nachbarn, halte fest an Jesus. Und sag, und halte fest an seinem Wort. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet, die Himmel befestigt durch Einsicht. Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor, die Tiefen, die Wolken triefen vor Tau. Mein Sohn, lass sie nicht weichen aus deinen Augen. Bewahre Umsicht und Besonnenheit. Lass das Wort nicht weichen, wieder wie was wir schon in Sprüche 4 es gelesen haben. So werden sie Leben sein für deine Seele und Anmut für deinen Hals. Dann gehst du sicher deinen Weg. Dein Fuß stößt nirgends an. Hey, hast du nicht den Wunsch nach einem sicheren Weg? Im Alltag und im Leben einen sicheren Weg zu gehen. Und wie sagt er hier, dein Fuß stößt nicht an. Das Leben vieler gläubiger Menschen besteht nur aus Stolpern und Aufstehen und Stolpern und Stolpern und Stolpern und sich anstoßen, anecken. Weißt du, was Jesus sagt im Johannesevangelium? Wer sich stößt, wer immer aneckt, zeigt dadurch, dass er in der Finsternis wandelt. Wir meinen immer, die anderen sind schuld. Wegen dem ecke ich dauernd an, wegen der ihretwegen, seinetwegen ecke ich dauernd an. Und Jesus sagt, das stimmt nicht. Wenn du im Licht wandelst, dann würdest du nicht anecken, du würdest diesen Kanten ausweichen. Wer im Licht, wer in der Finsternis wandelt, stößt sich, der eckt an. Menschen, die nicht im Licht Gottes wandeln, werden immer irgendwo anecken, sich immer an anderen und manchmal auch an sich selbst stoßen. Dann gehst du sicher deinen Weg, dein Fuß stößt nirgends an. Dein Fuß steht nirgends an. Ich habe gesagt, nirgends an. Dein Fuß steht, wenn man klar im Licht geht. Wenn du dich hinlegst, wirst du nicht aufschrecken. Möchtest du ruhigen Schlaf haben? Hey, dann lass Jesus, wie ich letzte Woche sagte, die Existenzgrundlage, das Fundament deines Lebens sein. Bau alles auf Jesus. Dann werden die Stürme zwar auch kommen, der Wind wird auch toben, aber du wirst nicht umgeworfen werden. Das ist das Gute. Wenn du dich hinlegst, wirst du nicht aufschrecken. Und liegst du, erquickt dich dein Schlaf. Erquickt dich dein Schlaf. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor dem Verderben oder dem Unwetter wörtlich der Gottlosen, wenn es über sie kommt. Wir sind doch mal im Auge. Wir sehen in der Welt, Katastrophe geht los. Attacke geht los. Bedrängnis scheint da zu kommen. Wir sehen, da wird angedeutet, eine Epidemie kommt, eine nächste Seuche kommt, alle müssen geimpft werden. Panik, ständig wird Panik in dieser Welt verbreitet. Bringt natürlich auch gute Aktienkurse bei den Pharmaunternehmen. Ist ja ganz klar. Und manchmal erfinden sie einfach die Krankheiten oder die Seuchen, damit man sich spritzen lässt und am besten noch per Zwang und per Gesetz. Ja, das muss man ja auch mal sehen. Das ist eine Riesenmaschinerie dahinter. Aber weißt du, wir sehen Schrecken, der kommt. Und dann sagt Gott, hey, du siehst, dass das in dieser Welt läuft. Du siehst, dass das in deinem Umfeld läuft. Aber er sagt in Vers 26, wenn du mit Jesus verbunden bist, dich an seinem, mit seinem Wort verbunden bist, dem Herrn verbunden bist, denn der Herr ist deine, also nochmal, fürchte dich nicht vor dem plötzlichen Schrecken, vor dem Verderben oder Unwetter der Gottlosen, wenn es über sie kommt. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Die Anmerkung sagt, der Herr ist an deiner Seite. Weißt du, dass er bei jedem Unwetter an deiner Seite ist? Dass er bei jedem Krieg an deiner Seite ist? Und bewahrt deinen Fuß vor der Falle. Ja, man will uns Fallen stellen manchmal. Der Feind will uns Fallen stellen. Menschen sind uns manchmal bös gesonnen. Aber weißt du, wenn ich den Herrn an meiner Seite habe, da habe ich eine Zusicherung. Er sagt, ich werde alles tun. Wir müssen uns einfach nur mal auch an den Herrn halten, sage ich jetzt mal. Aber er sagt, ich werde alles tun, dass du nicht in die Falle tappst. Ich werde alles tun, dass du nicht in die Falle gerätst. Was sagt es in dem Psalm? Gebe ich euch da nochmal mit für zu Hause, den könnt ihr euch nochmal so richtig zu Gemüte ziehen. Psalm 91, der erste Vers, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Und dann sagt er, ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg und mein Gott, ich vertraue auf ihn. Und dann sagt er, du siehst, du brauchst, weil der Herr deine Zuversicht ist. Du brauchst nicht den Schrecken und alles, was du siehst, zu fürchten. Denn der Herr ist dein Schutz. Du siehst es, wie es den Gottlosen erwischt. Dann sagt er dort, du siehst 1000 Fallen an der einen Seite, 10.000 Fallen an der rechten. Dich erreicht es nicht. Und dann kommt etwas. Weil du gesagt hast, der Herr ist mein Schutz und meine Burg. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gemacht. Deshalb begegnet dir kein Unglück. Ist das nicht stark? Hey, wir sind in einem Schutzbereich. Und wir wollen das nicht einfach leichtfertig mit einem leichtfertigen Leben irgendwie wegtun. Und bitte verstehst, ich spreche um Gottes Willen nicht von Religiosität. Wenn ich etwas hasse, ist religiös aufgesetztes Christentum. Da wird mir schlecht, da wird dem Herrn schlecht, die Engel kotzen, allen wird schlecht. Verstehst du, das ist furchtbar. Die sagen, hey, da hast du sowas Schönes, Edles von Jesus gekriegt und willst jetzt Religion da basteln. Hör auf, Religion zu basteln. Verstehst du? Nein, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Wir wollen Jesus, wir wollen Person, wir wollen Nähe, wir wollen, er sehnt sich doch nach der, unserer Nähe. Und wenn du sagst, oh, ich bin zu dreckig, Herr, du kannst jetzt nicht so nahe kommen, ich verdrecke dich ja auch mit meinem Leben. Der Herr sagt, glaub mir, das kommt nicht an mich ran, komm nur nah an mich ran, ich mach dich sauber. Und dann wirst du wieder porentief rein, dann wirst du wieder sauber. Und dann kommt der Heilige Geist und dann kriegst du so eine Weichspülung vom Himmel, da wird selbst die härteste Herzenswäsche, wird dann wieder alles wieder sanft und wieder zart. Und auf einmal bist du wieder sensibel. Auf einmal hörst du wieder die Stimme Gottes. Auf einmal kommt wieder Frieden und Glück in dein Leben. Sag, oh, es tut so gut, mit dem Herrn zu sein. Aber wir müssen uns vom Bösen abwenden. Es wird uns umbringen. Wir müssen uns vom Bösen abwenden. Lass uns vom Bösen abwenden. Lass uns den Herrn fürchten. Ja, lass uns den Herrn erst liebevoll und treu zu uns. Ich finde so sehr stark. Gnade und Treue werden dich nicht verlassen. Binde es um deinen Hals, damit du immer es vor Augen hast, damit du es immer siehst. Und wenn du keinen Spiegel vor Augen hast, dass du an der Kette merkst, da hängt Gnade und Treue. Gnade und Treue. Ja, vielleicht macht jetzt jemand so Dinger, ne? So ein Halskettchen mit Gnade und Treue, keine Ahnung. Gnade und Treue. sagen wir mal, Copyright drauf. Das heißt, ich verkaufe die Dinger, okay? Nein, okay. Gnade und Treue werden dich nicht verlassen. Gnade und Treue werden dich nicht verlassen. Gnade und Treue. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist heute Abend. Und ich danke dir, Herr, dass egal wie tief ein Fall in unserem Leben gewesen sein mag, ein Sturz, du bist da und du sagst, ich helfe dir auf, ich stelle dich wieder her. Danke, Herr, dass du deine Gnade und Treue nicht aus unserem Leben wegnimmst. Und dass du das so ernst meinst, dass du sagst, wir sollen das an unseren Hals hängen, damit wir immer daran denken. Es sehen und es fühlen und es spüren. Ja, du hast uns gekrönt sogar mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir haben eine Krone von Gnade und Barmherzigkeit. Wir sind hier heute Abend, Jesus, und wir erlauben dir, das zu tun, was du an uns tun möchtest. Hast du heute Abend vielleicht auch den Wunsch und sagst, ich würde so gerne eine Veränderung meines Herzens erfahren wollen. Ich würde so gerne, dass mein Leben mal wirklich sauber und klar wird, du, dann kannst du hier nach vorne kommen, dann wird Jesus hier sein und er ist hier und dann wird Jesus kommen und dann wird er dich sauber waschen. All den Müll und all den Gerümpel, deine innere Messihalle, er wird sie reinigen. Ja. Wenn du die Augen zumachst, du sagst, Herbert, ich muss die Augen nicht zumachen, ich sehe meine Messihalle vor mir. Der Herr sagt, ich entrümple das heute, wenn du es lässt. Ich habe dich ja zu meinem Tempel erwählt. Und wenn du noch kein Christ bist, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann bekehr dich heute ganz einfach, nimm Jesus in dein Leben auf und dann wird Veränderung hineinkommen. Du wirst Frieden Gottes empfangen, der Herr wird dich leiten alle Tage. Ich bin so dankbar für Jesus. Bist du dankbar für Jesus? Okay, und wenn du heute Abend hier bist, sagst, ich habe mir einen Wunsch, ich bin in den Gottesdienst gekommen, weil da brauchte ich eine Hilfe, eine Antwort von dir, Herr. Dann kannst du einfach auch zum Gebetsteam hier nach vorne kommen und einfach auch mit dir beten lassen, sagen, ja, ich empfange Hilfe. Ich empfange Hilfe. Dann werden wo zwei übereinstimmen, worum sie bitten, es wird ihnen werden von meinem Vater im Himmel. Ich bin so froh, auch das ist eine Verheißung. Wo zwei übereinkommen, es wird ihnen werden. Es wird ihnen werden von meinem Vater im Himmel. Es wird ihnen werden. Hey, sag deinem Nachbarn, es wird dir werden heute Abend. Es wird dir werden heute Abend. Halleluja.